liebe Hörerin, lieber Hörer, ich freue mich, dass wir wieder eine gemeinsame Zeit haben. Und ich darf zum Einstieg unseres Themas Christsein, Geschenk und Lernen ein Zitat bringen von einem gewissen Ignaz Klug. Klug war sein Name und er war auch klug. Der ist 1877 in Deutschland geboren und 1929 in Passau verstorben. Er war ein katholischer Theologe und auch Autor verschiedener Bücher. In einem seiner Bücher, welches den Titel trägt »Tiefen der Seele«, schreibt er Folgendes. Also ich zitiere: »Nicht jedem ist Gott das unmittelbar Selbstverständliche und als solches das empfundene tägliche Brot der Seele. Nicht jedem ist das Gebet der Seele natürliches und gleichsam angeborenes Atemholen. Dennoch, es gibt keinen, der nicht in den besten oder den schwersten Stunden seines Daseins hungerte nach Gott und der nicht wenigstens in seinen einsamsten oder seinen durchlärmtesten Stunden nach etwas Sehnsucht hätte, was ihn gegenüber dem Stickstoff der Erdenluft wie reine, klare, befreiende, erlösende Höhenluft anmutete. Im tiefsten Grunde ist jeder religiös. Es glaubt jeder an etwas.« Soweit dieser Moralpsychologe und Professor Ignaz Klug. Ich finde es sehr bedeutend und für mich wichtig als Seelsorger, dass Ignaz Klug meint, nicht jedem ist Gott das unmittelbar Selbstverständliche und als solches empfundene tägliche Brot der Seele. Nicht jedem ist das Gebet der Seele natürliches und gleichsam angeborenes Atemholen. Es gibt Menschen, die tun sich leichter im Glauben, im Vertrauen, in der Gottesbeziehung, beim Beten, auch beim spontanen Beten. Die tun sich leichter in ihrer Hingabe an Gott. Die können sich die Gottesbeziehung, die Freundschaft mit Jesus in gewisser Weise auch vorstellen und gut vorstellen. Also, wie Fachleute sagen, sie können die Beziehung sogar visualisieren. Sie können sich vorstellen, dass Jesus sie umarmt, dass sie von Gott, der wie eine Mutter ist, auf den Knien geschaukelt werden, wie die Heilige Schrift sagt. Also manche können sich da richtig gut hineinversetzen oder hineinfühlen, können sich das gut vorstellen. Andere, die eher rationell und intellektuell ans Leben herangehen, die tun sich da schon manchmal schwerer. Tatsache ist, die Qualität der Gottesbeziehung ist nicht davon abhängig, ob ich mir da jetzt leichter tue, mir das vorzustellen oder etwas schwerer tue, ob ich eher theoretisch an das Ganze rangehe oder sehr mit meinen Empfindungen und mit meinem Gefühl eben da mich dem Größeren anvertrauen kann. Was für uns alle aber von Bedeutung ist und was eben den Menschen, die mehr im Kopf sind, schwerer fällt, was für uns alle von Bedeutung ist, dass wir unser Bestes, unser Tiefstes, unser Persönlichstes ins Spiel bringen sollen oder müssen. Ja, ich kann sogar sagen, ins Spiel bringen, ohne dass dabei viel nachgedacht werden muss. Denn im Tiefsten ist erstens jeder religiös und zweitens im Tiefsten reagiert doch in der Praxis jeder aus dem Herzen heraus. Also in den ganz wesentlichen Themen des Lebens, vielleicht in den Stunden, in denen der Mensch am einsamsten ist oder sich auch am glücklichsten erlebt, da ist immer auch die Tiefe des Menschen mit dabei. Und die Heilige Schrift erzählt uns ja, dass die Erneuerung des Menschseins, die Erneuerung der Gottesbeziehung im Herzen beginnt, wo Gott durch den Propheten Ezechiel zum Beispiel sagt, ich gebe euch eine neue Herzensverfassung, eine neue Fähigkeit zur Gottesbeziehung oder auch zur Beziehung mit den Mitmenschen. Seit Jahren habe ich so ein Konzept in meinem Kopf, welches für mich eine Art Unterteilung macht in verschiedene Ebenen des Personseins. Und das ist jetzt ein, sage ich mal, ein theoretisches Konzept, welches uns das Nachdenken über die Beziehungsfähigkeit erleichtern soll. Wir wissen, dass der Mensch eine Einheit ist oder wenigstens sein soll und dass er nicht innerlich zerrissen sein soll. Und das Wort Verzweiflung ist eigentlich vom Ursprung her ein Wort, das uns auf Zerrissenheit hin aufmerksam macht, nämlich zwei ist ja im Zweifel und in der Verzweiflung haben wir ja das Wort zwei. Das heißt, es gibt zwei Anteile, auch beim Zweifel und in der Verzweiflung, die sich eigentlich nicht einig sind, die miteinander nicht synchron sind, nicht abgestimmt, nicht harmonisch sind miteinander, also vielleicht sogar eben in Konflikt miteinander stehen. Ziel ist natürlich die Einheit der Person und der Persönlichkeit und das brauchen wir für jede Art von Beziehung. Ich habe für mich zur Vereinfachung des Denkens so das Verständnis entwickelt, dass ich sagen kann, der Mensch kann so drei Ebenen bei sich unterscheiden. Das will ich Ihnen kurz vorstellen und vielleicht können Sie sich auch vorstellen, wie ein Kegel ausschaut. Ein Kegel, der aber jetzt auf die Spitze gestellt ist. Also der oben die Fläche hat, die Kreisfläche und dann zusammenführt, sich reduziert auf die Spitze. Ein Jugendlicher hat mein Konzept einmal genannt Cornetto-Diagramm. Also der hat an das Eis gedacht und es ist gar nicht so ein schlechter Zugang, sich über diese Vorstellung da dem zu nähern. Ich will keine Werbung machen zum Eislutschen, aber das Cornetto hat unten, sagen manche, oder erleben wir das Beste, die Schokolade noch einmal. Gut, ich möchte das Kopfbewusstsein, also unsere intellektuelle Fähigkeit, die Fähigkeit zu denken, Willensentscheidungen zu treffen, diese mentale Kraft, das möchte ich in die oberste Ebene, also in die Kopfebene mal symbolisch verlagern. Also wir können dann sagen, es gibt ja Menschen, die sind eher geneigt, Kopfmenschen zu sein. Als Herzensmenschen, beide haben ihre Berechtigung und ihre Richtigkeit und werden ihr Ziel erreichen. Also, die intellektuelle Fähigkeit, die mentale Kraft, die Fähigkeit zu denken und etwas zu wollen und zu entscheiden, lege ich jetzt in die oberste Ebene von diesen drei Ebenen. Als eine darunterliegende Ebene möchte ich diese eher emotionale, psychologische Ebene legen, wo auch Körpergefühle eine Bedeutung haben, wo die Empfindung eine Bedeutung hat, wo die Bedürfnisse sich anmelden, wer will, das Bauchgefühl, wo auch die Sehnsucht sich spürbar macht. Also das ist unter der Kopfebene. Das wäre die zweite Ebene, wenn wir von oben nach unten gehen. Und jetzt kommt als die dritte und unterste Ebene zur Spitze hin diese spirituelle Fähigkeit. Also die Tiefe der Seele, könnten wir sagen, oder die Herzmitte. Also diese tiefste Fähigkeit ist der Bereich, der unter der fühlbaren Ebene liegt, der ganz tief liegt, und die geistlichen Autoren haben dafür auch verschiedene Worte gefunden. Sie sagen, in dieser tiefsten Ebene ist so das Zentrum der Seele. Dort ist, sagt die Heilige Schrift auch, oder so dürfen wir es positionieren und hindenken. Dort sind wir nach dem Bild Gottes gestaltet. Also dort ist die Liebe zur Wahrheit unendlich groß. Dort ist die Liebe zur Freude, diese Sehnsucht nach Freiheit, diese Sehnsucht nach Beziehung ist dort am größten und am reinsten in uns. Jetzt können wir auch verstehen, wenn wir diese drei Ebenen betrachten, also nochmals die obere mit der intellektuellen Kraft und mit dieser mentalen Fähigkeit zu denken, die zweite Ebene, die psychologische Ebene nenne ich das jetzt, wo ich auch meine vielleicht seelischen Verwundungen verspüre und orten darf, wo die Verletzungen ihre Spuren, vielleicht ihre Narben hinterlassen. Das ist die zweite psychologische Ebene. Und die dritte, die tiefste Ebene, diese spirituelle Ebene, wo praktisch der reine Menschengeist ist, der aber gleichzeitig benachbart ist zum Heiligen Geist, zum Geist Gottes. Also wo in der tiefsten Ebene und im tiefsten Bereich sozusagen der Anschluss an die Transzendenz ist, wo ich offen bin für den Geist Gottes, für das Ewige, für das Göttliche. Und nicht zufällig ist das eben auch von der Teresa die innerste Wohnung genannt worden, in welcher Gott wohnt. Also wir sind ja, sagt die Heilige Schrift, Wohnort, Tempel Gottes oder sogar Tabernakel Gottes. Und das ist am besten wahrnehmbar, unter Anführungszeichen, in der Tiefe. So erklärt es sich, dass in dem Gleichnis, welches Jesus erzählt hat vom barmherzigen Vater, und wo der jüngere Sohn das Vaterhaus verlassen hat, alles aufgebraucht hat, es ist ihm dann schlecht gegangen, er hat keine Arbeit, kein Geld, keine Freunde, keine Lebensmittel gehabt. Es heißt, es ist ihm richtig schlecht gegangen. Und da sagt Jesus, er ging in sich, dieser hungrige, in dem schlechten Befinden seiende junge Mann. Er ging in sich. Das können Sie nachlesen im Lukasevangelium Kapitel 15, Vers 17. Dieser bedeutende Satz, er ging in sich. Und dann hat er Orientierung gefunden, dieser junge Mann. Dann hat er gemerkt, in seinem Reisegepäck hat er die Erinnerung an ein gutes Vaterhaus. Und da wird sozusagen die Einkehr bei sich selbst zur Heimkehr oder auch zur Umkehr, wenn sie nötig ist. Er ging in sich. Und der heilige Bernhard von Clairvaux hat es auch ähnlich ausgedrückt. Er sagt, gehe Gott zu dir entgegen. Also geh in dich, dann wirst du auch Gott begegnen. Und ich lade Sie ein, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass Sie jetzt mal sich das so vorstellen, dass Sie eben auch in die Tiefe gehen und sogar unter die Gefühlsebene gehen. Das ist dann der Bereich, in dem wir eigentlich nichts mehr spüren, aber aus dem heraus dann doch Frieden, Freude, Gelassenheit, Zuversicht oder ein Wort Gottes an uns kommt. Gehen Sie mal so in sich, wie dieser junge Mann, und lassen Sie sich von der Musik begleiten. Also im tiefsten hat jeder, wie wir gehört haben, eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Wahrheit, nach Liebe, nach Freiheit, nach Leben. Das Tiefste, das ist der Ort, aus dem heraus wir selbst lebendig sind. Und dieses Tiefste ist für manche nicht so leicht zu kontaktieren. Das bestätigen mir viele Menschen. Dagmar Schürt hat formuliert, dass die längste Reise ist vom Kopf in die Herzmitte. Aber es ist ja nicht notwendig, dass wir alles sozusagen spürbar wahrnehmen, sondern es genügt einmal, dass wir hören und lesen, ja, da gibt es eine Tiefe in jedem Menschen. Diese tiefste Tiefe, Ebenbild Gottes, ist dort, Gemeinschaft mit Gott ist dort, dort betet der Geist in uns. Und diese tiefste Tiefe, können wir sagen, ist ganz auf der Linie Jesu. Also das Bild Gottes in mir will immer mit dem Willen Gottes zusammenwirken. Diese Tiefe ist niemals im Streit mit Gott. Wenn ich das Wort Streit mit Gott verwenden darf, dann würde ich sagen, mein Kopf kann gut streiten mit Gott oder vielleicht sogar meine Gefühle, dass das irgendwie nicht einverstanden ist mit dem, was Gott will oder nicht einverstanden ist mit dem, was meine tiefste Tiefe will. Also wir kennen ja da diesen Konflikt, der Kopf sagt das, das Herz sagt das, der Kopf will das, das Herz will etwas anderes und so weiter. Im tiefsten ist der Mensch auf der Spur Jesu, auf der Spur des Heiligen Geistes. Und deshalb rät die Teresa von Avila und viele, viele andere Autoren, den Kontakt mit dieser tiefsten Tiefe zu suchen und zu pflegen. Das soll die Beziehungsfähigkeit zu Gott und Mensch erleichtern. Es gibt aus der Welt der Humanwissenschaften Beiträge und Gedanken, die uns da Mut machen sollen. Zum Beispiel sagt Carl Gustav Jung, Psychoanalytiker, er war Sohn eines evangelischen Pfarrers, der sagt, wer nach außen schaut, träumt. Wer nach innen blickt, erwacht. Das ist schon eine sehr bedeutende Aussage. Nach innen schauen macht den Menschen wach, macht ihn bewusster, macht ihn nicht nur authentischer, sondern macht ihn auch wesentlicher. Und er findet normalerweise auf diese Weise auch zum Frieden. Ein Wort, das mir sehr viel sagt, kommt von dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, der meines Erachtens zwei sehr bedeutende Aussagen gemacht hat über diese Tiefe. Erstens sagt er, wenn ein Mensch ständig nach außen gekehrt ist, in der Meinung, sein Glück liege außer ihm, und er wird plötzlich nach innen gekehrt, wenn er dabei entdeckt, dass die Quelle in ihm liegt, wie glücklich ist er, geschweige, wenn er entdeckt, dass diese Quelle sein Verhältnis zu Gott ist. Zitat Ende. Also Søren Kierkegaard weiß, dass es Menschen gibt, die sehr nach außen suchen. Und ich vermute, er selbst war auch eine Zeit lang ein solcher, der meinte, außen liegt das Glück. Und wenn dann der Mensch plötzlich nach innen gekehrt wird und merkt, dass in ihm die Quelle des Lebens, die Geistquelle fließt, wie glücklich ist er. Geschweige, wenn er entdeckt, dass diese Quelle sein Verhältnis zu Gott ist. Und derselbe Søren Kierkegaard, gestorben 1855, der ja ein sehr intelligenter Mensch war, sehr begabter Mensch. Leider hat er auf seine Kindheit irgendwie verzichten müssen und auf seine Jugendzeit, weil sein ebenso intelligenter Vater dieses Kind und den 12-Jährigen und so weiter und Jugendlichen ständig mit Themen der Erwachsenen beschäftigt hat. Also Kierkegaard bedauert, dass er keine Kindheit und keine Jugendzeit gehabt hat. Also er war sehr intelligent und gleichzeitig war er auch sehr kränklich und hat große Krisen durchgemacht bis hin zu extremer Suizidgefährdung und das oft nach Stunden, in denen er in der Gesellschaft glänzte und der Star war und beim Heimgehen, so schreibt er im Tagebuch, wollte er sich am liebsten erschießen. Dieser Søren Kierkegaard hat eine Formulierung kreiert, die meines Erachtens genau unser Hauptthema heute beschreibt, nämlich den Weg nach innen in die Tiefe. Er sagt, ich wäre zugrunde gegangen, wenn ich nicht zugrunde gegangen wäre. Zitat Ende. Also sein Leben wäre ruiniert gewesen, wäre völlig in den Tod gegangen, wenn er nicht in den Seelengrund hinabgestiegen wäre. Ich wäre zugrunde gegangen, wenn ich nicht zugrunde gegangen wäre. Es soll uns nicht überraschen, dass viele geistliche Autoren genau dieses in die Tiefe gehen, immer, immer, immer wieder betonen. Und ich kann gar nicht anders als auch Edith Stein zu Wort kommen lassen, die diese Jüdin, die so analytisch auch unterwegs war, die das Leben verstehen wollte, die ihre ganze Existenz eingebracht hat, die aufs Ganze gegangen ist, die übrigens auch intellektuell sehr gut begabt war, die auch ein Verständnis für die psychologischen Vorgänge hatte und ein sehr spiritueller Mensch geworden ist. Diese Edith Stein sagt, dass das persönliche Ich, und ich habe das jetzt einmal so bildlich im Kopf angesiedelt, sie sagt, das persönliche Ich ist im Innersten der Seele ganz eigentlich zu Hause. Also dort sollte, darf ich jetzt sagen, das persönliche Ich ganz zu Hause sein. Und Edith Stein sagt, und wenn dieses Ich hier in dieser Tiefe lebt, dann verfügt es über die gesammelte Kraft der Seele. Also diese seelische Kraft des Menschen wird dann richtig wahrgenommen, angenommen und genützt, wenn unser Bewusstsein, das Ich-Bewusstsein, sehr in die Tiefe hinein verlagert wird, wo es eigentlich zu Hause ist, dann wird die Persönlichkeit eine starke Persönlichkeit. Edith Stein weiter, wer gesammelt, wir haben hier das Wort Sammlung, also das Vereinen aller Bereiche der persönlichen Existenz, wer gesammelt in der Tiefe lebt, der sieht auch die kleinen Dinge in großen Zusammenhängen. Und dieser ist auch in der Lage, sagt Edith Stein, das Verhalten gut zu regeln. Das heißt, die Situation gut einzuschätzen und dann das Verhalten gut zu regeln. Frei wiedergegeben, auch mit Worten der Edith Stein, wenn ich diese seelische Kleinarbeit, und das ist schon ein Hineinwandern in die Tiefe, wenn ich diese kleine seelische Kleinarbeit gut mache, dann bin ich in der Lage, die Außenthemen sachlicher, angemessener zu regeln. Also je genauer ich die seelische Kleinarbeit mache, desto kompetenter werde ich die Außenthemen ordnen, gestalten oder vorher auch wahrnehmen. So, das waren jetzt ein paar Stichworte zu dem Thema Innerlichkeit, Einkehr in die eigene Tiefe, die eben, wie schon angedeutet, den einen vielleicht leichter fallen mag, den anderen etwas schwerer. Der eine kann sich das leichter vorstellen, der andere weniger leicht. Das, was ich mit dem sogenannten Cornetto-Diagramm dargestellt habe oder mit dem auf die Spitze gestellten Kegel darstellen wollte, das ist genauso zu beschreiben mit einer Fläche, mit einer Kreisfläche, die eine Mitte hat, oder mit einem Rad, wo die Speichen so die Radnabe verbinden. Es geht immer um dieses eine Thema von außen, von der Oberflächlichkeit zur Mitte oder in die Tiefe zu gehen. Und ich bin sehr gespannt, was Sie, liebe Hörerfamilie, jetzt bei den folgenden Telefonaten einbringen, fragen und was wir da austauschen. Und ich meine, wir können uns gut verständigen und ich verspreche Ihnen, wir werden vieles entdecken. Dankeschön.
Aus Salzburg ist mit uns Barbara verbunden. Grüß Gott.
Grüß Gott, Pater Paul. Und
grüß Gott,
zwar,
Barbara.
Grüß Gott.
Bitte.
Und zwar, ich habe mir vor kurzem erst überlegt, die Hindernisse im Glauben. Und
ja.
zwar habe ich mir überlegt, das sind auch die sogenannten Wurzelsünden. Und wenn ich mich von den Wurzelsünden heilen lasse, das heißt von Gott heilen lasse, dann kann ich auch den Glauben zu meinem Herzen, in meinem Herzen immer stärker leben und auch immer stärker in einer Gottverbundenheit leben. So ist es für mich. Danke.
Sehr, sehr schön. Danke vielmals, Frau Barbara. Und so ist es. Wollen Sie uns noch kurz etwas sagen, wie Sie über die sogenannten Wurzelsünden denken? Wollen Sie da uns noch zwei Sätze sagen?
Die sogenannten Wurzelsünden, die sind ja, dass ich mich auch anschaue, was ich in diesem Bereich lebe, auch zu den Mitmenschen lebe und dass ich lerne, davon loszulassen.
Dankeschön. Ja, wie das Wort ganz richtig sagt, Wurzelsünde, da meinen wir jene, sagen wir ruhig auch Fehlhaltungen, die Beziehung in gewisser Weise erschweren oder verunmöglichen. Das heißt, die Beziehung zu mir selbst, zu Gott oder zum Mitmenschen.
Ich denke, da ist meistens beides drinnen, weil wenn ich zum Mitmenschen eifersüchtig bin oder zornig bin, da ist automatisch Gott auch mit einbezogen.
Ja, ja. Jetzt darf ich mal so sagen, je besser es mir mit mir geht, desto besser geht es mir auch mit den Mitmenschen. Und mir geht's mit mir umso besser, je mehr Raum ich Gott in mir gebe. Das heißt, wenn die Gottesbeziehung sehr gut ist, geht's mir auch sehr gut. Und zwar, da sind wir genau bei dem Thema, gebe ich Gott die Chance, die er bei mir haben möchte und in dem Fall, die ich ihm auch geben muss, damit ich sozusagen seinen Geist, seine Gnade, seine Liebe tatsächlich erleben kann. Also ich muss ihm auch eine Chance geben. Und das heißt, ich muss, leider kann ich nicht anders, ich muss zum Glauben und Vertrauen kommen. Ich kann darum beten und Gott wird mir es auch schenken, wenn ich aus tiefstem Herzen um diesen Glauben und um dieses Vertrauen bitte. Gott wird es uns schenken. Danke, Frau Barbara, für diesen schönen Hinweis und für diese Überlegungen. Danke.
Ja, danke auch.
Bitte, gerne.
Wir gehen weiter nach Wien. Von dort erreicht uns Hildegard. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Hildegard. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pater Paul. Sie haben halt wunderbar gesprochen. Ich möchte Ihnen sagen, wenn es mir gelingt, ganz in die Tiefe zu gehen, dann geht es mir wunderbar, trotz all meinen Schwierigkeiten durch die Blindheit und so weiter. Da werde ich erfüllt mit Freude und ich darf die Nähe Gottes erfahren. Danke vielmals für Ihren wunderbaren Vortrag.
Schön. Ja, danke Ihnen für die Rückmeldung und Gott hat die Augen Ihres Herzens sehr, sehr hell gemacht, hat sie erleuchtet. Danken Sie Gott dafür, Frau Hildegard, und ich danke Ihnen auch.
Dann gelingt Dankeschön. Es mir einen Ausspruch, was die Therese von Avila auch einmal gesagt hat, die hatte so viele Probleme, dass sie Gott gebeten hat um Hilfe und er hat dann gesagt, ja, kümmere du dich um meine Probleme, dann werde ich deine erledigen. Und wenn Sehr ich das schön. Schaffe, geht es mir wunderbar. Ja. Dann bin ich ein fröhlicher Mensch, obwohl ich oft so viele Schwierigkeiten habe.
Mhm. Danke, Herr Pater Paul. Sie bestätigen, dass die Freude aus dieser Tiefe und aus der Gottesgemeinschaft kommt. Dankeschön, Frau Hildegard.
Die nächste Anruferin erreicht uns aus Kärnten. Grüß Gott, Christa.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Christa.
Danke für den wunderbaren Vortrag. Er hat sehr viele Antworten, also Fragen beantwortet, die durch eigene Erfahrungen sich aufgetan haben, weil jeder schon, mir hat gut gefallen, gleich zu Beginn diese Zerrissenheit, die man entweder bei sich selbst schon erfahren hat oder bei anderen auch spürt und sich fragt, wie gibt es, dass der Mensch so und so ist und der eine ist mehr Kopfmensch, der andere ist total Gefühlsmensch. Und eben dieses nach außen gerichtet sein. Und wenn ich reflektiert habe, jetzt in der kurzen Musikphase, auch in der Zeit, wo ich mich nach außen orientiert habe, den weltlichen Zielen nachgeeifert habe, konnte ich dann auch einen Anflug von Verzweiflung spüren, weil diese Zerrissenheit da war. Je mehr ich jetzt in Innerlichkeit gehe, merke ich auch, dass ich mich von äußeren Dingen auch nicht so schnell blenden lasse, sondern vielleicht auch mehr das Herz erkenne im anderen und nicht nur, wo der, auch Gott sagt, der Mensch schaut auf das, was vor den Augen ist, und Gott schaut aufs Herz.
Genau. Sehr schön, so im Buch Samuel. Ja, sehr gut, genau. Christa, danke.
David.
Ja, und es ist immer schön, wenn Leute aus persönlicher Erfahrung auch dann bezeugen, dass da uns alle etwas betrifft. Nämlich wir reden vom gesamten Menschsein und das für jeden Menschen. Also wir fühlen uns zunehmend wohler, wenn wir eben die verschiedenen Bereiche der eigenen Existenz wieder gut bewohnen. Und da gibt es in der Heiligen Schrift zweimal den Hinweis, nehmt Neuland unter dem Pflug. Also sprich, wir treten teilweise auch in Neuland ein, wenn wir in die eigene Tiefe gehen, weil ich vielleicht Jahrzehnte mehr im Kopf gelebt habe oder in der psychologischen Ebene, und plötzlich entdecke ich die noch tiefere Tiefe, und da kommt mir etwas entgegen, was vorher nicht bekannt war und was mir die Außenwelt nicht geben könnte. Dankeschön, Christa.
Ja, danke sehr.
Eine weitere Anruferin erreicht uns jetzt aus Niederösterreich mit einer Frage. Grüß Gott, Martha.
Grüß Gott. Spreche ich mit Martha Baum?
Jawohl, Sie sprechen mit ihm. Ja.
Ich habe eine Frage. Es heißt immer, Jesus heilt die Kranke und tritt Dämonen aus. Was sind Dämonen eigentlich? Sind das Eigenschaften, schlechte Eigenschaften, die den ganzen Menschen beherrschen, oder sind das wirklich üble Gestalten?
Ja, ich muss Ihnen sagen, dass eher Letzteres damit, oder das Letzteres damit gemeint ist. Sie haben gesprochen von den üblen Gestalten, und es gibt tatsächlich, so wie es den Heiligen Geist gibt, auch den negativen, den bösen, den unguten Geist oder ungute, böse Geister, die den Menschen bedrängen, belästigen oder auch besitzen können, ja, sagen wir so. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass ein unguter Geist den Menschen bedrängt. Und Jesus hat Menschen, die ihr Herz Jesus anvertraut haben, befreit von diesen. Und wo der Geist Jesu einzieht, ziehen alle anderen unguten Geister automatisch aus. Also wo der Heilige Geist einzieht, ist für keinen anderen Geist mehr Platz. Unsere Entscheidung ist immer für den guten Geist Gottes, also für die Liebe, für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit, für das Erbarmen, auch mit sich selbst, also und für Gemeinschaft und Versöhnung und so weiter. Es gibt genau diese Dämonen, und davon will der Geist Jesu und Jesus auch durch die Kirche und durch die Sakramente befreien. Dankeschön, Frau Martha.
Ich bedanke mich soweit bei allen Anrufern. Wir nähern uns schon langsam dem Ende der Sendezeit, und so bitte ich Pater Paul Weingartner noch um abschließende Worte und danach um den priesterlichen Segen.
Ich lasse nochmals Edith Stein zu Wort kommen, die sagt, vom Innersten her erfolgt die Ausstrahlung des eigenen Wesens. Die Ausstrahlung des eigenen Wesens. Und da dürfen wir jetzt an das Bild Gottes in uns denken, aber auch an das Wirken des Geistes in uns, an Gott. Also es zeigt sich Wesentliches aus der Gottesbeziehung nach außen, wenn wir selbst einen guten Kontakt mit der Tiefe in uns haben. Und Edith Stein weiter, je gesammelter ein Mensch im Innersten seiner Seele lebt, umso stärker ist die Ausstrahlung, die von ihm ausgeht. Und dann noch dazu, umso stärker trägt auch alles freie geistige Verhalten den Stempel der persönlichen Eigenart, die im Innersten der Seele beheimatet ist. Je besser mein Kontakt mit der eigenen Seelentiefe, mit der Seelenmitte, desto mehr zeige ich meiner Mitwelt meine Individualität, meine Originalität, mein Herz, mein Wesen. Umso mehr zeige ich mich den Mitmenschen als Jünger Jesu, als Jüngerin Jesu, als Kind Gottes. So lade ich ein, dass wir sehr auf unsere Tiefe achten, auf die Originalität, und von der Tiefe heraus können wir auch einer verkehrten Anpassung widerstehen oder der Manipulation oder einem Fremdbestimmtsein und so weiter. Und dass uns das alles gelingt, wünsche ich, und dazu erbitte ich gerne für Sie, liebe Hörerfamilie, und für alle, die in Ihr Gebet eingeschlossen sind, für alle, denen Sie begegnen und für die Sie da sein sollen, den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne euch auf die Fürsprache der heiligen Familie und aller, die den Willen Gottes gesucht haben und zu verwirklichen bemüht waren. Euch segne auf die Fürsprache all dieser, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.